freue mich, ganz ehrlich, hier sein zu können. Mein Name ist Marlon Heinz. Ich bin Pastor eurer Nachbargemeinde, der FEG Thun. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor ziemlich exakt einem Jahr habe ich schon mal hier vorne gestanden, habe mich beschwert über die Lichter. Könnt ihr euch erinnern? Es ist furchtbar hell. Da habt ihr immer noch nichts dran gedreht. Ist immer noch unglaublich hell. Ich habe mein iPad auf die höchste Stufe gestellt, dass ich erkennen kann, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Die Predigt damals, vor einem Jahr, hatte den Titel Wirkungsvoll loslassen. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals so eine persönliche Predigt gehalten, wie die hier bei euch. Es ging darum, wie Gott zerbrochene Menschen wieder aufrichten kann, wie er sie neu auf die Spur bringen kann, wenn wir uns in seine Wege reinlassen. Ich möchte euch heute Morgen eine Frau vorstellen aus der Bibel. Eine Frau aus der Bibel, die mich persönlich in der Zeit von meinem Zerbruch, das war auch Teil der Predigt damals, immer wieder aufgerichtet hat. Ich habe gedacht, wenn die Ruth das schafft, wenn Gott mit der Ruth das schafft, dann habe ich auch eine Chance. Und mein Wunsch ist es heute, euch zu ermutigen. Mit der Geschichte von der Ruth, auch wieder ein bisschen mit der Geschichte, die ich mit Gott erlebt habe. Wir haben gesungen heute von einem Gott, der allmächtig ist, ein Gott, der auf dem Thron sitzt, ein Gott, der alles kann, ein Gott, der souverän ist, der allmächtig ist. Und dieser Gott hat die Möglichkeit, Leben umzudrehen. Und da können wir in der Bibel von lesen, das können wir auch selber erleben. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr die jetzt aufschlagen. Und zwar in das biblische Buch Ruth. Und wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, dann habe ich euch die Texte natürlich auch mitgebracht. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Jawohl. Steigen wir doch mal ein in die Geschichte für heute Morgen. Hier können wir lesen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, das waren eingesetzte Männer und Frauen von Gott, da entstand eine Hungersnot im Land Israel. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes, der war Elimelech. Und der Name seiner Frau, der war Naemi. Die beiden Söhne hießen Mahlon. Man könnte es auch übersetzen mit Malon. Das ist kein Witz, aus dem Hebräischen. Und Kilion. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Diese Verse sind noch nicht ermutigend, aber wir müssen die lesen, weil die sind der Einstieg in die Geschichte, die uns heute ermutigen soll. Allerdings beginnt das Ganze nicht toll. Es beginnt mit einer Tragödie, gleich in den nächsten Versen, die Verse bis Vers 5. Einfach weiter. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und die Naemi blieb alleine übrig mit ihren beiden Söhnen. Diese nahmen sich dann moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch Mahlon oder Mahlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Wir wissen meistens nicht, wieso Leid, wieso Tragödien, wieso Zerbruch in unser Leben reinkommen. Wir wissen auch nicht genau, wie sich die Naemi gefühlt hat, wie sich die Orpa und die Ruth gefühlt haben, als plötzlich einer nach dem anderen ihrer Männer starben. Die Männer in der Zeit, die waren ja nicht nur gegenüber für die Frauen, die waren vor allem auch Ernährer und Erhalter. Und Sicherung für den Lebensunterhalt. Und die drei Frauen, die verloren hier innerhalb von 10 Jahren, verloren die ihren ganzen Boden. Und wir haben das heute im Gottesdienst auch in der Einleitung immer wieder auch schon gehört. Bei so vielen Leuten, wie hier heute Morgen sitzen, da sind immer Leute auch dabei. Die können sich damit jetzt unheimlich gut identifizieren. Und vielleicht sitzt du sogar hier und verarbeitest gerade einen Verlust. Einen Verlust von einem lieben Menschen, einem Ehepartner, vielleicht von einem Kind oder einem Verwandten. Vielleicht sitzen hier heute Morgen Menschen, die haben eine schwere Diagnose über ihrem Leben laufen. Und du versuchst damit gerade zurechtzukommen. Vielleicht hast du andere Schicksalsschläge gerade, die du verarbeiten musst. Egal, was dich gerade getroffen hat. Die wichtige Frage jetzt, die habe ich euch mitgebracht. Die wichtige Frage jetzt lautet, wie reagierst du, wenn dir plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird? In dieser Geschichte, in die ich euch heute mit reinnehmen möchte, sehen wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren, auf Leid zu reagieren, auf Zerbruch zu reagieren. Und die erste Reaktion, die sehen wir von der Mutter in der Geschichte, von der Naemi. Und wenn ihr mitlesen wollt, das sind die Verse 20 bis 21, wo wir die erste Reaktion auf so eine Tragödie sehen können. Hier steht, Naemi aber sprach als Reaktion auf dieses Leid, nennt mich Mara. Das kann man aus dem Hebräischen mit Bitterkeit übersetzen. Nennt mich verbittert. Denn Gott, der Allmächtige, hat's mir bitter gemacht. Voll zog ich aus, leer hat mich der Herr heimgebracht. Warum nennt ihr mich noch Naemi? Warum nennt ihr mich noch bei meinem Namen? Da doch der Herr mich gedemütigt hat, der Allmächtige hat mich betrübt. Und wir müssen keine Exegeten sein, um das hier zu spüren. Die Naemi war total verbittert, die verkriecht sich in ihrem Leid und ich kann die verstehen. Ich kann die voll verstehen, als meine Frau mich im Dezember 2015 völlig überraschend informiert hat, dass sie mich nicht mehr liebt und dass sie mich verlässt. Da ist meine Welt zusammengebrochen, von jetzt auf gleich. Und als sie dann gefühlte 5 Minuten später mir ihren Freund vorgestellt hat und keine Woche später schwanger war, da habe ich gedacht, ich möchte am allerliebsten sterben. Und ich erzähle euch das, um euch einfach mit reinzunehmen. Wenn das Leid über uns hereinbricht, dann werden wir mit Gefühlen konfrontiert. Die sind manchmal so, dass wir das gar nicht erwartet haben. Und ich bin so davon überzeugt, dass es wichtig ist, auch wenn solche Gefühle dann in uns hochkommen und die total wehtun, dass wir uns entscheiden, uns diesen Gefühlen zu stellen. Dass wir sagen, ich stelle mich der Trauer, ich stelle mich dem Leid, ich stelle mich der Verzweiflung. Weil wenn wir da irgendwann wieder rauskommen wollen, wenn wir das irgendwann verarbeiten wollen, dann müssen wir uns diesen Gefühlen stellen, weil das Problem ist. Und die Naemi ist hier ein Beispiel dafür. Man kann auch in so einem Schmerz hängen bleiben. Wenn ich das Leiden, was mich da fast umbringt, wenn ich das wegdrücke, dann gelingt das für eine Zeit und dann passiert was ganz Krasses. Diese Gefühle kommen anders geartet irgendwann wieder rauf und dann kann ich sie nicht mehr greifen, nicht mehr lokalisieren und dann komme ich in so eine Schmerzrotation rein und ich komme da nicht mehr raus. Und die Naemi, die ist ein Beispiel dafür, die scheint so ein Beispiel dafür zu sein, die ist festgehangen, ihr Mann war 10 Jahre tot und sie war am Klagen und isolierte sich sogar von ihren Schwiegertöchtern. Das Tolle ist, dass Gott uns hier in der Geschichte noch einen anderen Weg zeigt. Und der Weg, der wird uns in Form von dieser Hauptdarstellerin, von der Ruth, wird uns dieser Weg gezeigt. Die Ruth hat getrauert, da bin ich ganz sicher. Aber obwohl ihr Mann viel, viel später verstorben ist als dieser Elimelech, ist gleich in den nächsten Versen zu sehen. Die Ruth hat es verarbeitet und hatte schon wieder Hoffnung. Und Gott spielt da eine wahnsinnig große Rolle drin. Das ist der Vers 16 im ersten Kapitel. Ich habe euch den mitgebracht. Hier können wir lesen. Aber Ruth antwortete ihrer Schwiegermutter: Bitte, Naomi, dring nicht in mich, dass ich dich verlasse. Das war nämlich genau das, was die Naomi wollte. Haut doch alle ab, lasst mich in Ruhe. Sie sagt, dring nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwende, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die Ruth, das hatte ich euch vorhin schon gezeigt, die war ja eigentlich gar nicht groß geworden, fromm, würden wir sagen heute. Die war ja Moabiterin, die kannte Gott gar nicht. Aber scheinbar hat die durch diese Ehe mit dem Machlon eine Beziehung bekommen zum Gott von Israel. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass genau diese Beziehung zu Gott der Ruth die Möglichkeit gab, ihr Schicksal anders zu verarbeiten, als es die Naomi konnte. Das ist der Grund, wieso die Ruth so viel mehr Hoffnung hatte und es so schneller verarbeiten konnte. Ihr habt es gerade selber alle gesungen. Gott ist allmächtig. In so vielen Liedern, in so vielen Andachten sagen wir das. Wir sprechen das aus mit unserem Mund. Wir loben Gott für die Eigenschaft, aber ich habe euch das mitgebracht. Ob ihr wirklich verstanden habt, ob ihr wirklich glaubt, dass Gott allmächtig ist, das zeigt sich erst dann, wenn ihr die Kontrolle über euer Leben verliert. Als meine Frau damals weggegangen ist, da würde ich sagen, habe ich die dunkelsten Zeiten in meinem Leben gehabt. Ich hatte Angst vor so ziemlich allem. Ich hatte Angst, wie werden das meine Kinder verarbeiten? Kriegen die jetzt den Schaden ihres Lebens weg dadurch? Ich hatte Angst davor, wie wird meine Gemeinde reagieren? Wie würden meine Freunde reagieren? Werde ich jetzt arbeitslos? Ich hatte Angst davor, nie wieder geliebt zu werden, nie wieder Annahme erleben zu dürfen und dann die ganze Scham. Ich habe mich unheimlich geschämt, dass mir, dem Pastor, sowas passiert. Und mitten in diese Zeit rein hat die ganze Zeit der Heilige Geist gefragt: Marlon, vertraust du mir? Traust du mir zu, dass ich trotz diesem riesen Scherbenhaufen dann auch irgendwas Gutes wieder draus entstehen lassen kann? Vertraust du mir? Die Ruth, die war eine Frau, die hat Jahwe, dem Gott, dem sie ihr Leben anvertraut hat, vertraut. Und genau darum kam die irgendwann aus diesen Zeiten der Trauer raus, hatte wieder Hoffnung und war sogar bereit, ihrer Schwiegermutter zu folgen nach Israel, in ein fremdes Land. Und genau da greifen wir jetzt die Geschichte wieder auf. Wir sind mittlerweile im zweiten Kapitel und lesen die Verse 1 bis 3. Die Story geht weiter. Die beiden waren jetzt in Israel angekommen. Und hier steht, Naomi hatte einen Verwandten. Der war ein sehr angesehener Mann aus diesem Geschlecht, vom Elimelech, von dem Mann von der Naomi. Und sein Name war Boas. Ruth aber sprach zu Naomi, ihr merkt, da ist Hoffnung, ja, die ergreift die Initiative. Ruth sprach zu Naomi: Hey, lass mich doch aufs Feld rausgehen. Lass mich was tun. Lass mich Ehren auflesen bei dem, in dessen Auge ich Gnade finde. Die Ruth kannte ja keinen Menschen. Die wusste auch nicht unbedingt die Sitten und Gebräuche in dem Land. Und dann sagt die Naomi: Geh hin, meine Tochter. Und so ging die Ruth hin und kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her, hinter diesen Arbeitern. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Ich habe euch das unterstrichen. Ich liebe solche Sätze manchmal. Und hier lieb ich diesen Satz, es traf sich aber. Das heißt ja nichts anderes als rein zufällig. Ja, rein zufällig landete die Ruth da auf dem Feld. Gab ja nur ein paar hundert Männer oder ein paar tausend in dem Land. Ihr merkt das, wie ich das sage. Ja? Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber glauben wir wirklich, dass Boas rein zufällig der Verwandte von der Ruth war, dass der rein zufällig ein großes Feld besaß, dass der rein zufällig ein großer Mann Gottes war, dass der rein zufällig die Ruth auf seinem Feld wiederfand? Ich denke, ihr spürt mich. Ich hoffe, ihr spürt mich. Ich glaube das nie und nimmer. Aber das, was die Bibel einfach sagt, ist ganz häufig, und das ist ein ganz wichtiger Satz, ganz häufig sehen die Führungen Gottes am Anfang aus wie Zufälle. Und häufig sehen wir erst rückblickend, dass Gott da Türen aufgemacht hat, Türen zugemacht hat und wir sind einfach durchgegangen. Nachdem ich vor ziemlich genau einem Jahr hier gepredigt habe, wirkungsvoll loslassen. Das habe ich nicht nur hier gepredigt, das war ja so eine Predigtour durch alle FIGs der Region. Ich habe eine Vielzahl an Rückmeldungen erhalten auf diese Predigt. Telefonanrufe, E-Mails, Postkarten, das war sehr, sehr berührend für mich. Teilweise Menschen, die ich noch nie vorher getroffen habe. Und aus diesen vielen Briefen stach ein Brief heraus, auch von einer Person, wo ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie was von gehört hatte. Und der Name war Petra, Petra Furimann. Und eigentlich bedankte sich die Petra nur wie alle anderen auch für die Predigt und sagte, hey, das hat mich angesprochen, das hat mich berührt. Aber irgendwas war anders bei dem Brief. Und zwar habe ich anders auf diesen Brief reagiert. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, merk dir diesen Namen. Und es war irgendwann Ende Januar und ich hatte keine Ahnung, wieso. Und ich habe das auch wieder verwischt eigentlich. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, großartig. Bis ich dann am Ende der Sportferien plötzlich in mein Büro gekommen bin, bei mir in der FEG Thun, ich habe so einen großen, tollen Schreibtisch und da lag ein Paket. Ein Paket mit einem Buch drin. Und zu meiner großen Überraschung, als ich das geöffnet habe, war da auf diesem Buch eine Karte. Und diese Karte war von der Petra. Ungefähr einen Monat, nachdem ich, oder fünf Wochen, nachdem ich bei euch war. Und sie schrieb, dieses Buch hat mir in meiner tiefsten Trauer über den Beat und dem Verlust meines Mannes so sehr geholfen, dass ich den Eindruck bekommen habe, ich sollte dir das schicken. Und die Petra hat mir später erzählt, was das für eine unglaubliche Überwindung war. Ja, dreimal hat Gott da wie gesprochen, sehr eindeutig, immer im Büro. Gott kann auch auf der Arbeit zu euch sprechen. Immer im Büro. Und hat sie aufgefordert, schick dem Marlon dieses Buch. Und immer wieder hat sie sich gewehrt, ist ja auch klar. Die Frau war über 20 Jahre mit einem Pastor verheiratet und sie weiß, Pastoren kriegen ständig irgendwelche Bücher und die finden das meistens nicht so toll. Kleiner Tipp an euch. Das kannte die Petra, die wusste das. Und außerdem, und das, ich habe sie ja jetzt kennenlernen dürfen, außerdem wollte sie natürlich alles, nur keinen falschen Eindruck erwecken bei mir. Aber eben, Gott ließ nicht locker, er war sogar bereit, ein Wunder zu tun, ein richtiges Wunder, dass die Petra irgendwann den Mut hatte, mir dieses Buch zu schicken. Interessiert euch dieses Wunder? Dann müsst ihr sie nachher fragen. Wir haben nicht die Zeit dafür, das jetzt. Ja, Gottes Führung, menschliches Handeln, das geht oft Hand in Hand. Ja, das können wir auch, wenn wir jetzt zurückgehen zur Ruth in diese Geschichte, können wir das auch sehen bei der Ruth. Die Ruth, hier, ich habe euch den Bibeltext nochmal wieder dran gebeamt, die Ruth, die legte nämlich nicht die Hände in den Schoß. Die kannte sich nicht aus, die kannte niemanden, die kannte die Sitten und Gebräuche nicht. Aber die war bereit, was zu riskieren. Das war unglaublich peinlich in der Zeit für so eine junge Frau, die war vielleicht 25. für so eine junge Frau mit so Arbeitern auf dem Feld Ehren zu lesen, auch noch hinter denen her. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was da für blöde Witze laufen, auch zur Zeit von Israel. Ja, doch genau diesen Mut konnte Gott gebrauchen, um mit der Ruth seinen Plan weiter auszurollen. Und da wollen wir jetzt weiterlesen, die Verse 5 bis 7 im Buch Ruth. Da steht, und Boas fragte seinen Knecht, also den Oberknecht, zu wem gehört denn diese junge Frau? Und der Knecht antwortete, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und ihr seht das, die haben das alle in dem Dorf mitgekriegt. Ja. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln, hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb von morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Ja. Und ihr seht das, Gottes Führung und unser Handeln, das geht Hand in Hand. Ruths Einsatzbereitschaft führte dazu, dass der Boas wieder fragend wurde. Und schlussendlich sagt uns die Bibel, die Ruth durfte den ganzen Sommer, oder Herbst, die ganze Erntezeit über, durfte sie auf diesem Feld bleiben und auflesen. Und dann am Ende vom Kapitel 2, da finden wir den nächsten großen Zufall. Es wird jetzt immer cooler, die Geschichte. Ich hoffe, ihr seid schon drin. Den nächsten großen Zufall in dieser Geschichte. Es ist nämlich, als die Ruth nach Hause gekommen ist, so vom ersten, zweiten Tag, erzählt sie ihrer Schwiegermutter, was gelaufen ist. Und da geht der Text jetzt weiter. Das sind die Verse 19 und 20 in euren Bibeln, könnt ihr da mitlesen. Und ihre Schwiegermutter fragte, hey Ruth, wo hast du denn heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Und da sagte die Ruth, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, der heißt Boas. Da sprach Naemi, gesegnet sei er vor dem Herrn. Ihr merkt, wow, Hoffnung. Ja. Der Mann ist mit uns nah verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Dieser Boas, der war Verwandte und Löser. Und Löser, das ist so eine Idee von Gott. Gott hat viele gute Ideen gehabt. Ich erkläre euch die kurz. Die Idee vom Löser, der jetzt hier auftaucht, das ist, wenn eine Frau verwitwete in Israel, dann verlor sie alle Lebensgrundlage, wenn keine Kinder da waren. Und in so einem Fall, kinderlose Witwe, hatte Gott angeordnet, sofern das möglich ist, sollte der naheste Verwandte sich entscheiden, diese Frau unter seine Fittiche zu nehmen, sie zu heiraten, mit ihr eine neue Familie zu gründen und so der Frau wie neue Hoffnung geben. Und Boas war rein zufällig derjenige, der Ruth erlösen sollte. Und ich denke, ihr merkt, da greift ein Plan. Da funktioniert auf einmal was, was menschlich gesehen nicht geplant war. Nachdem die Petra so mutig gewesen ist, mir dieses Buch zu schicken, da wusste ich zuerst nicht genau, was soll ich damit anfangen. Das war auch noch so ein Frauenbuch. Ich sage euch nicht von wem, aber die Initialen der Autorin sind JM. Ich habe noch nie ein Buch von JM gelesen. Außerdem wusste ich ja gar nicht, wer die ist. Hat Petra zu dem Zeitpunkt Ende Februar in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Auf der anderen Seite war mein Interesse natürlich geweckt. Ich wollte wissen, wer ist so mutig, sowas zu machen. Und darum habe ich mich entschlossen, dir zurückzuschreiben und zu sagen, du, ich lese dieses Buch und danach würde ich dich gern mal auf einen Kaffee treffen. Und dann können wir ja reden über dieses Buch und über unsere unterschiedlichen Geschichten. Ich bin nämlich dann ins Internet gegangen, habe geguckt, Furiman, und habe dann so ein bisschen erahnt, was da für eine Geschichte hintersteht. Am 9. April, also eigentlich ziemlich später, haben wir uns dann das erste Mal getroffen. Spannend, sehr, sehr spannend, wenn zwei Unbekannte sich das erste Mal treffen. Wir sind nach Thun gegangen und haben einen Kaffee getrunken. Ich hatte dieses Buch vorher nochmal gelesen, nur um vorbereitet zu sein. Bin mit Leuchtmarker durch die ganzen Passagen gegangen. Hätte ja sein können, dass das völlig eine komische Begegnung wird. Wir setzten uns dann in dieses Café, haben uns 4 Stunden unterhalten, nicht eine Sekunde über dieses Buch. Bei der Ruth lief es auch gut. 3 Monate durfte sie auf dem Feld vom Boas arbeiten. 3 Monate hatte der Boas Zeit, die Ruth zu beobachten. Und 3 Monate hatte auch die Naomi Zeit, sich ihre Gedanken zu machen. Und irgendwann rückte die Naomi dann mit einer krassen Idee raus. Die Bibel ist manchmal sehr krass. Ihr könnt mitlesen, Kapitel 3 im Buch Ruth, die Verse 1 bis 4. Nach etwa 3 Monaten sprach Naomi zu Ruth: Meine Tochter, ist nicht Boas unser Verwandter? Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. Das ist so eine landwirtschaftliche Arbeit, wo man die Spreu vom Weizen trennt. Das hat er da gemacht, mitten in der Nacht. Und jetzt kommt der Rat. Siehe, bade dich, liebe Ruth, salbe dich und geh zur Tenne hinab. Und lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so geh hin und heb die Decke zu seinen Füßen und leg dich dorthin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Nur um Missverständnisse zu vermeiden, Naomi rät ihrer Tochter nicht zu warten, bis Boas betrunken ist und dann Sex mit ihm zu haben. Das ist hier nicht gemeint. Zu dieser Zeit lagen Sklaven häufig zu den Füßen ihrer Herren. Auch Diener haben sich da häufig ganz bewusst positioniert. Und das, was die Naomi hier sagt, ist: Geh in diese Position rein, in diese demütige Position, dass du ganz klar machst, ich bin abhängig von dir, Boas. Und auch das mit der Decke, das war kein Annäherungsversuch, sehr wahrscheinlich, sondern das sollte dazu führen, dass die Füße von dem Boas einfach kalt wurden. Ja, es war kalt, der war zugedeckt, die sollte die Decke so ein bisschen lüpfen, dass dann die Füße kalt werden und der Mann aufwacht. Der hat da immerhin ein bisschen was getrunken. Und genau so funktionierte das dann auch. Das sind die Verse 8 bis 10. Lesen wir mal weiter. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau. Also, schon krass. Und er fragte leicht irritiert: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel aus über deinem Markt, denn du bist ja unser Löser. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Ihr lieben Frauen, was wir hier lesen, ist der einzige Heiratsantrag in der ganzen Bibel, der jemals von einer Frau gemacht worden ist. Wenn ihr also darauf wartet, dass er euch fragt und er macht's nicht, ihr habt die biblische Berechtigung, ist so. Ja, denn die Bitte, breite deine Flügel aus über deine Magd, heißt nichts anderes als: Willst du mich heiraten? Und weil das so unglaublich peinlich war, schiebt sie noch hinterher: Du bist ja unser Löser. Ja. Und der Boas, ihr merkt, Gott arbeitete an beiden parallel, das ist so. Der Boas war auch schon am Überlegen. Der wusste, die Ruth ist kein Flittchen. Die ist nicht den jungen Männern hinterhergelaufen. Der Boas war schon ein bisschen älter. Das ganze Umfeld macht es klar, der war schon ein bisschen älter. Und die Ruth war jung. Und es wäre ja naheliegend gewesen, dass sie sich so einen Jungen, aber macht sie nicht. Ruth, erstaunlich, Ruth hat sich voll und ganz in diesen Plan ergeben, den der Gott Israels für sie hatte. Nachdem Petra und ich uns das erste Mal getroffen haben, begann eine spannende Zeit, denn es ist was passiert, was keiner von uns erwartet hatte. Wir waren uns sympathisch. Und in den folgenden Wochen schrieben wir uns viel, Gottes Lob für WhatsApp. Wir trafen uns aber auch viel. Wir haben uns viel unterhalten, stellten uns viele Fragen, natürlich immer in der dritten Person formuliert, ja, sehr allgemein formuliert, Fragen, die uns interessiert haben vom anderen, auch miteinander. Ich erinnere mich noch, wie ich die Petra einmal gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnte, ihr Herz nach dem Beat überhaupt noch mal einem Mann zu schenken. Das war eine Frage, die hat mich beschäftigt. Ist das möglich? Nach über 20 Jahren Ehe, könntest du dein Herz noch mal einem Mann schenken? Ich habe natürlich überhaupt nicht von mir gesprochen. Das war rein allgemein gefragt. Und ich werde niemals ihre weise und durchdachte Antwort vergessen. Die hat mich total umgehauen. Und da habe ich natürlich gemerkt, wie der Boas sich Gedanken gemacht hat über Ruth, so hat Petra sich auch Gedanken gemacht über ihre Zukunft. Wisst ihr, was Gott beginnt, ist immer gut. Und wenn wir bereit sind, uns auf die Wege Gottes einzulassen, dann kann was ganz Tolles passieren. Seit Sommer 2017 sind Petra und ich ein Paar. Und die Zeit reicht nicht aus, um euch jetzt die ganze Geschichte hier zu erzählen. Die Leute, die uns bereits eingeladen haben und die wir besuchen durften, die konnten das ein bisschen spüren. Das ist kein Zufall. Da reiht sich ein Wunder nach dem anderen und da stimmen so viele Details, dass man den Eindruck gewinnen könnte, Gott hat es schon ganz, ganz lange für sich geplant gehabt. All das hat mich dazu bewogen, der Petra vor einigen Wochen einen Heiratsantrag zu machen. Und keine Angst, ich bin dafür nicht unter ihre Decke gekrochen, sondern ganz bewusst habe ich sie auf einer Bergtour gefragt, ob sie meine Frau werden möchte. Weil so wie sie Beat verloren hat auf einem Berg, so hatte ich den Eindruck, wollte ich, dass sie ihren neuen Mann auch auf einem Berg bekommen kann. Die Petra hat ja gesagt, genauso. Die Petra hat ja gesagt, genauso wie Boas. Halleluja, wir sind wieder in der Geschichte. Die Ruth hat den Boas heiraten können. Die Ruth wurde schwanger, sie bekam einen Sohn, den haben sie Obed genannt. Der Obed wurde der Vater von Isai, der wiederum war der Vater von König David, der wiederum war der Vater von Salomo und so ging das weiter, bis eines Tages Jesus aus dieser Reihe entstanden ist. Jesus, das haben wir gesungen heute, wurde Mensch, starb am Kreuz, um allen, die daran glauben, den Weg zurück frei zu machen zu Gott. Und ich hoffe, ihr vergesst nie, wie das alles begonnen ist. Es begann damit, dass eine arme, verwitwete Ausländerin sich entschlossen hat, ihren Scherbenhaufen dem Schöpfer dieser Welt anzuvertrauen. Und wenn du jetzt hier zuhörst und glaubst, dein Leben ist am Tiefpunkt, dann kann ich dir nur ganz viel Mut machen, genau das Gleiche zu tun, was Ruth uns hier heute vorgemacht hat. Ich kann das nicht oft genug sagen, Gott ist allmächtig, nichts ist ihm unmöglich und die Bibel hat eine ganz starke Verheißung. Die sagt, da wo Menschen anfangen, sich diesem Gott einfach nur auszuliefern, ihm die Kontrolle zu geben, da können aus Tragödien Wunder geschehen. Und für Gott ist auch dein Scherbenhaufen nicht zu groß. Er möchte, dass wir unsere Scherben zu ihm bringen. Dann möchte er, dass wir geduldig sind. Und dann möchte er, dass wir uns an dem freuen, was er Neues für uns geplant hat. Als ich hier vor einem Jahr gestanden habe, hatte ich keine Ahnung, was Gott gerade dabei war zu planen. Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde. Aber ich habe genau das Gleiche erlebt, was auch die Ruth erlebt hat. Gott ist nichts unmöglich. Nicht immer läuft es so schnell wie bei Ruth und Boas. Nicht immer läuft das so bilderbuchmäßig wie bei Petra und mir. Aber egal, wie der Plan Gottes für deine Zukunft aussieht, es lohnt sich, ihm zu vertrauen und ihn machen zu lassen.